aus dem tausendjährigen Winterschlaf wird unsere gute Laune auferstehen und die Bäume explodieren. So hat das meine Oma immer gesagt, wenn der Frühling kommt.
Ah, schön, ja.
Ja, das war so ihre literarische Herangehensweise an den Frühling. Da gibt es ja ganz viele Gedichte drüber,
ja.
Von ganz großen Lyrikern.
Mhm.
Meine Oma ist da ein bisschen praktischer und auch ein bisschen ja, prägnanter rangegangen an die Beschreibung eben dieser Jahreszeit. Die Bäume explodieren, mein Junge.
Kannst du deine Oma gut imitieren eigentlich, dass wir mal so die Originalstimme hören? Könntest du die nachmachen?
Meine Oma?
Wie hat die denn gesprochen, ja?
Meine Oma hat ein bisschen so geredet.
Ja?
Ja, die hat gesagt, na Klaus, hast du noch Durst? Willst du noch eine Mirinda? Du kannst doch mal noch bei den Schrank gehen. Da habe ich so noch von diesen Pfefferminzbonbons noch ein paar. Kannst du reingehen? Ich habe schon Haribo, habe ich dir extra gestern schon aufgemacht, damit die schön hart sind. Die machst du doch, wenn die hart sind, ne? Machst du die dann? So, nun komm mal her. Nun komm mal hier immer eben bei mir her. So, nun wollen wir das mal machen hier. Willst du ein Glas Wasser? So hat die geredet.
Meine Oma ist Kuchenfan gewesen, so wie ich. Und manchmal war ihr Lieblingskuchenstück war Mango Maracuja. Und manchmal war ihr das aber nicht süß genug. Und dann hat meine Oma gesagt, der Kuchen ist heute gallenbitter. So hat meine Oma gesagt, gallenbitter. Ja,
meine Oma hat...
Deine Oma, das ist die ich auch kenne, ne?
Nee, das ist die andere. Nee, die kennst du nicht. Ich kenne eine.
Boah, flexst du hier mit zwei Omas?
Nee, ich hatte zwei Omas. Geil. Also ich konnte mal mit zwei Omas flexen.
Ja.
Und die hieß Oma Schatzi, weil die so oft zu mir Schatzi gesagt hat, bis ich dachte, die heißt so. Und deswegen war das die Oma Schatzi. Und die hat aber sehr viele typisch norddeutsche so Kosenamen für mich. Hein Daddel. War einer.
Was ist das denn? Also, wo kommt das denn her?
Ja, weiß ich nicht.
Also, einfach irgendwelche Buchstaben zusammengesetzt.
Meine Oma kam aus Wilhelmshaven,
aus
dem Stadtteil Happens. Shit happens, wie man bei uns gesagt hat. Und da, so genau, wo sie herkam, also in Wilhelmshaven oder in Fedderwaddergroden, wo wir manchmal mit dem Fahrrad hingefahren sind, da hießen halt die Kinder dann Hein Daddel oder Hein Flint. Na, Hein Flint. Wie geht's?
Und was heißt das? Also
ja, das ist so ein
Rabauke.
Kleiner, ein Butcher, so ein.
Was? Aber was ist denn Hein? Weil ist ja.
Hein ist ein Vorname. Hein, das ist so wie.
Also Hein Blöd ist
Hein
einfach.
Hein Blöd, ja, aber so haben die mich ja nicht genannt, weil ich war ja nicht blöd. Nee. Sondern Hein Flint, das ist so wie so ein kleiner Frecher. Nur Hein Flint. Na, Hein Daddel.
Aber warum? Räuber praktisch.
So einer,
Räuber.
Der so ein bisschen spielt, was ist so eine Verniedlichung von so einem kleinen Jungen, der so mit aufgeschürften Knien in einer dreckigen Hose irgendwie so durch den Garten hühnert und dann sagt man, na, Hein Daddel, wo warst du wieder unterwegs?
Aber ist das na? Nicht, als wenn
hast
ich
du
jetzt,
ein paar Stöcker gefunden?
Wenn ich jetzt Jakob Lund einfach Tobias Schuster nennen würde oder so.
Ach so, ja, stimmt.
Also
ja,
Tobias Schuster arbeitet hier bei uns.
Ja.
deswegen, ich finde es nicht, also ich finde es jetzt nicht so witzig, wenn man jetzt Kinder verniedlichen will, indem man einfach Namen von Mitarbeitern gibt. Ich sage jetzt auch nicht zu den Nachbarskindern, na Thomas Martins. Das ist ja nicht, das hat ja nichts Niedliches in dem Sinne. Sondern das ist ja.
Ja, aber warum gibt man einem Kind, das einen Vornamen hat und einen Vornamen und einen Nachnamen als Spitznamen?
Ja, das stimmt, zum Beispiel, das aber das Frage, weiß ich nicht, das machen die so in dem. Kennst du das nicht, wenn man sagt, wenn meine Schwester dann reinkam und hat meine Oma gesagt, na Agatha Schneckenschiss? Wie geht's? Kennt ihr das nicht?
Nee. Wie haben sie dich genannt, Schmitty? Arschloch?
Schmitty.
Mit zwei Jahren.
Aber da weiß man nie, wer gemeint ist innerhalb der Familie.
Stimmt, ja.
Wenn man sagt, also ist das so, dass deine Mutter gesagt hat, na Schmidt, guten Morgen.
Herr Professor.
Ja, das natürlich auch, ne? Wenn man dann, also so, das ist ja, man wird ja meistens überhöht, also mit so Titeln wird man ja von seinen Eltern nur angeredet, wenn man Scheiße gebaut hat.
Ja.
Ne? Wenn man vor allen Dingen, meistens, wenn man faul war oder wenn man dumm war. Also wenn man irgendwas, also wirklich jetzt so blöd, also zum Beispiel die Spülmaschine so eingeräumt hat, dass sie nicht zugehen kann, weil ein langer Stab 20 Zentimeter rausragt, ja. Also eine Sache, die auch wirklich wissen, was mit Intelligenz zu tun hat. Und gesagt, oh, da hat der Herr Professor wohl hier die Spülmaschine eingeräumt. Ja?
Nee, gab's gar nicht. Ich glaube, meine Eltern haben sogar ursprünglich, das hatten sie mir auch mal erzählt, diese sehr langweiligen Vornamen, nämlich von meinem Bruder Stefan und von mir Thomas, auch deswegen gewählt, weil man die so nicht richtig abkürzen kann.
Also weil sie das
also
nicht
es
wollen.
Gibt natürlich Tommy, aber kein Mensch nennt sich Tommy Schmidt. Aber ansonsten haben die halt einfach gesagt, das ist so ein, da heißt man nicht sofort Ben. Naja, weil man verstehe. Benjamin eigentlich ja, ja. heißt oder so. Ne? Es ist, ja. Erstmal heißt man dann Thomas.
Und warum waren Ihnen Abkürzungen ein Dorn im Auge?
Weiß ich nicht, da hatten sie ja, genau, einen also, regelrechten Hass drauf.
Ja, merk schon, ja.
Ist das, also haben die Angst davor, dass du praktisch ein bisschen zu leger ins Leben startest?
Genau, ja. ja.
Dass du nicht als ordentlicher Junge mit einem richtigen, stabilen Vornamen, der einen Anfang, einen Mittelteil, ein Ende hat, ja. so dass man da einigermaßen seriös auch wahrgenommen wird, erste Klasse, da ist es nicht der witzige Tommy oder der witzige Benny oder Chrissy oder wie die so hießen in deiner Generation.
Das werden alles keine Juristen, wenn du mich fragst.
Das stimmt, ja, ja.
ja. Ja, ja, stimmt.
Ein
ja.
richtiger Thomas,
da muss
der
man
steht im Leben.
Vincent heißt.
Ja. Ja, kommt der Chrissy noch für die Operation rein?
ja, nee, ist ja nichts.
Selten gehört, ne?
Gleich abgelaucht.
So nicht, ne? Das stimmt, ja. Aber ein Herr Dr. Thomas so und so, ja. kann man sich schon vorstellen.
Absolut,
ja. Ja, du, das ist ja manchmal auch wahrscheinlich prägend, wie man tatsächlich heißt, ja, ja. um dann eben auch so wahrgenommen zu werden.
Also Angelika ja, Fliegenschiss, oder wie war das?
Weiß ich nicht mehr.
Ich sag Lederschneckenschiss.
Müsste ich selber nochmal zurückspulen. Ja. Das ist doch nur so eine Art, so eine nette, kleine, witzige, weiß ich auch nicht, das ist wie so Gags, die auch Kinder verstehen ja. oder so.
Ja, ich finde es auch, ist so niedlich.
Ja. Oder auch so, wenn man so sagt, na, du Doofkopf.
Ja,
also, das ist doch. Oh, da fällt mir ein, der Vater von einem guten Freund von mir aus der Grundschule und so, der hat uns immer genannt, der kam immer so ins Spielzimmer rein und hat gemeint, na, ihr Männer aus Galiläa und Umgebung. Ist das so ähnlich?
Ja, das sind tatsächlich.
Hat euch gefreut,
so,
oder?
Ja, haben uns gefreut. So komplett pointenlose.
Nee, ich finde das ist nein.
Ja, das also ist wirklich jetzt pointenlos.
Das ist
ne?
total nett. Ja. Als wenn man so 7 oder 8 ist und jemand sagt dann auch so zu euch, na, Männer.
Ja, aber nahe Männer aus Galiläa, also so Bibelgags jetzt oder was?
Hä? Angelika
Fliegenschiss.
Also das ist doch total
fein. Da quillt einen der Grünkohl aus der Nase, wenn man das nur hört. Gummistiefel an und dann die Kinder so nennen.
Was denn? Was hast du jetzt gegen Norddeutsche?
Nee, du hast da wieder angefangen. Deine Storys sind alle korrekt, aber wenn jemand auf die Idee kommt, die Kinder, die Männer aus Galiläa und Umgebung zu nennen, das ist, wie kommt man darauf, ja. ne? Und vorher Hein Vetter, Hein Flöt, Hein Bim, und dann, also es ist wirklich.
Ja.
So.
Also irgendwie, also dieser, also dieses Regionale, das ist irgendwie in dir drin, ne?
Ja.
Wenn einer aus
tief verwurzelt in der Region, unser Schmidt.
Das ist auch wieder eine Frechheit. 20 Minuten redet ihr sein Lokalkolorit da ins Mikrofon. Und jetzt sage ich einmal, ich komme woanders her. Und dann bin ich der verrückte Dude, der irgendwie immer so...
Ich finde ja das Schöne, dass das hier jetzt nicht einfach so in den Raum verschwendet wurde, dieser Konflikt, sondern das ist ja hier aufgelöst.
Kann man nochmal auflösen.
Da kann jeder ja. auch zu Hause, da muss man jetzt gleich großartig irgendwas erklären, da kann jeder zu Hause das mal anhören und mal gucken, wer hier die kürzeste Zündschnur von uns drei
hat. Ich möchte, dass in diesem Fall unsere HörerInnen sich diesen Konflikt jetzt nochmal von vorne anhören
ja.
und dann sollen sie uns schreiben, wer aus ihrer Wahrnehmung recht hat.
Es ist dein bizarrer Hass auf Abkürzungen,
nein,
den
ich
du
möchte,
eingeprägt bekommen hast von deinen bereits schon Abkürzungen hassenden Eltern.
Wo sind denn jetzt die Abkürzungen?
Ja, die gefallen dir wohl nicht.
Es ging doch gerade, du hast...
Leute, ist ja, doch scheißegal. Ja. Es geht gerade um Lokalkolorit und ja. da habe ich die beste Nachricht aller Zeiten bekommen. Ich habe ja in diesem Podcast mal meinen Heimatsender, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, im Grunde über Eck adressiert und habe gesagt, es gibt kaum Sendungen, die ich lieber im Fernsehen schaue, als die 30 oder die 50 schönsten. ne? Und da gibt's ja die 50 schönsten Plätze in Berlin, die 50 schönsten Brücken und Straßen und Ecken und Kreuzungen und Ampeln. Und was soll ich sagen? Das Unglaubliche ist passiert. In dieser Woche hat mich der Rundfunk Berlin-Brandenburg, das Dezernat Fernsehen, angerufen und mir ein unfassbares Angebot übermittelt. Ich, Jakob Lund, wurde angefragt, auch einer, was mein größter Wunsch ist, auch einer von diesen Leuten zu sein, in der Reihe von Uli Zelle und anderen Moderatoren von Antenne Brandenburg, da in so einem Green zu sitzen. Und ich darf, und das müssen wir gleich zusammen entscheiden, in sogar entweder 2 Sendungen oder wahlweise einer auftreten und kommentieren.
Nein.
So, ja. Ich wurde offiziell angefragt, ich bin drin. Es werden jetzt folgende Sendungen in Zukunft produziert. Entweder die schönsten S-Bahn-Stationen in Berlin.
Oh, das ist natürlich sehr gut.
Das ist sehr gut. Und noch schöner, die schönsten Straßen. So, und dann hatte ich jetzt schon so ein Vorgespräch, da hat mich der Redakteur angerufen, der das zu verantworten hat, über so ein bisschen die Geschichte der Sendung, und da habe ich erstmal auch mit Lob natürlich überschüttet, weil ich bin ja auch wirklich Fan und ich will mich natürlich auch da so ein bisschen reingänschern, weil im Grunde habe ich dem auch gesagt, wenn ich jetzt da gebucht werde, dann erwarte ich schon, dass ich da jetzt über 10 Jahre immer angerufen werde.
Ja, das hängt aber auch, ne? Das möchte ich dir direkt sagen, auch ein bisschen davon ab, wie du dort performst.
So, das ist mir völlig klar und das ist der entscheidende Punkt. Danke, Klaas. Also, ich habe ihm jetzt schon angekündigt, jetzt mal deine Themen da mal beiseite, ja. Es ist so, ich werde dir perfekte Anekdoten erzählen, genau in der Länge, wie ihr es schneiden müsst, werde ich es euch schon anliefern. Und ich mache mir vorher Gedanken, wenn ihr so 20, 25 Sekunden eine Geschichte braucht, denke ich mir das vorher schon aus. Und was ich jetzt mache, um besonders geeignet zu sein für diese Sendung ist, ich fahre zu bestimmten Straßen, verbringe da 1-2 Stunden, um Sachen zu erleben. Weil, du, ich wohne jetzt seit 35 Jahren in Berlin, also ungefähr habe ich so 3 Erlebnisse mit irgendwelchen Straßen, so, ne? Irgendwo bin ich mal hingefallen, da wurde ich mal überfallen. Das sind alles keine Geschichten. Ich muss jetzt wirklich die großen Klassikerstraßen da so ein bisschen abcornen, damit mir was passiert, damit ich was erzählen kann.
Ja.
Und jetzt kam aber schon der erste Bummer, also ich wurde jetzt gefragt, wie kann ich mich einbringen? Da musste ich natürlich zugeben, dass ich jetzt, sagen wir mal, im öffentlichen Nahverkehr jetzt, sag ich mal, nicht ganz so häufig jetzt da so mitfahre. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wie er so meinte, ach ja, dann ist vielleicht die zweite Sendung eher was für dich mit den Straßen.
Aber willst du nicht beide?
Genau. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie ich mich wieder reingänsche in die Erstsendung, weil ich will die nicht verpassen, weißt du?
Du kannst ihm ja auch mal anbieten, mal so ein, was man ja nie bekommt eigentlich, gerade bei sowas wie S-Bahn-Stationen, mal so ein Blick von außen.
Ah, das ist gut. Dass ich immer sage, ich fahre ja nicht S-Bahn, aber.
Aber, naja, ich sehe das halt nur von außen von und außen. Ich habe da eher so eine Vogelperspektive auf so eine S-Bahn. Ja. Und da sieht man ja ganz andere Dinge. Ja.
Eine Sportwagensicht wurde noch nie besprochen.
Ja, so eine Sportwagenperspektive.
Berlin aus dem Sportwagen. Die schönsten Orte mit dem Sportwagen lang zu fahren.
Rundfahrt im eigenen PKW.
Ja. Mit Jakob Lund. Das könnte ich nochmal anbieten.
Ja.
Ja, oder ist das eine eigene Sendung? Dass ich mit dem Porsche durch Berlin fahre und dann mal sage, wo man gut Currywurst essen kann.
Eigentlich eine tolle Idee, ja.
Also, das würde ich pitchen.
Ja, finde ich gut. So, auch das mit den, mit den Straßen finde ich aber auch. Das Ding ist, Straßen, das ist eine große Aufgabe.
Ja,
weil
stimmt.
Es gibt halt, wo man nur hinschaut in der Stadt, gibt es Straßen. Also es gibt praktisch kaum einen Ort. Also jetzt mal abgesehen von Parks, und da müsste man sich überlegen, wie geht man mit Wegen um in dieser.
Na, das wäre eine andere Folge für mich, die schönsten, 50 schönsten Wege.
Ja, gut.
Das ist
okay.
Was anderes.
Sagen wir mal, abgesehen von Parks und von großen Fußballplätzen oder so, sind fast überall Straßen.
Sind Straßen,
So, und da muss
gut,
man.
Gut, manches sind Alleen, das wäre auch eine andere Folge. Die 50 schönsten Alleen. Das wäre was anderes.
Promenaden.
Auch was anderes, ja. Also es geht wirklich um Straßen, aber du hast in Berlin gibt es sehr viele Straßen. Das was stimmt. würdet, gibt ihr eine Straße, die ihr dort anbieten würdet, jetzt mal so aus dem Bauch raus? Gibt es irgendwie eine Straße, wo ihr sagt?
Die Gleimstraße.
Die ist im Prenzlauer Berg, ne?
Ja.
Bei der mit der Unterführung, komm mal aus Berg. Was würdest du da berichten?
Na, das ist halt, also da.
Wollen wir mal versuchen, dass du mal kurz was zur Gleimstraße sagst?
Es ist ein
sagst.
Soziokulturelles Dreiländereck.
Das ist eigentlich. Schon mal sehr, wir haben einfach so, Platz 33, die Gleimstraße in Prenzlauer Berg, wo Mütter auf Kaffee trinkende, arbeitende treffen, da ist der schönste Kiez Berlins.
Die Gleimstraße ist für mich ein ganz toller Ort, also da fängt es ja schon mal an mit dem Kino, vorne gibt es direkt ein Kino an der Straße, ja, da hat man noch die tolle U-Bahn-Brücke, ja, da sieht man schon auf das Kino, das war für mich immer ein toller Moment, wenn ich also damals in die Gleimstraße hineingekommen bin, dann wusste ich hier, sehe ich praktisch durchs Lichtspielhaus in die Welt hinein. Das war also mein Tor, um die Leute, um den James Bond mal zu sehen, den Sean Connery und Ursula Andress, wie sie da aus dem Wasser steigt. Und das waren für mich also schon die tollen Momente. Und dann geht's aber weiter. Also es ist so ein bisschen der Charme des neuen Prenzlauer Berg. Jetzt mittlerweile also auch ein paar Hipster und ein bisschen, naja, sagen wir mal, Latte Macchiato-Trinker. Ja? Dann aber natürlich auch so ein bisschen das schöne familiäre Pankow, was da so anfängt, also unter uns, für Nicht-Berliner, also Prenzlauer Berg gibt es ja so nicht, das ist ja alles Pankow, aber wir fühlen uns da schon ein bisschen anders, aber wenn man dann die Gleimstraße entlang geht, da ist man doch bass erstaunt, denn auf einmal ist man im Wedding und da weht ja ein ganz anderer Wind, ne?
Perfekt, du, Klaas könnte sofort. Also ich überlege jetzt, ob
außerdem habe ich da Führerschein. Ich habe da meinen Führerschein gemacht.
Sowas lieben die auch, so persönliche Sachen.
Ich habe in der Gleimstraße meinen Führerschein gemacht und ich habe, es war eine schwere Zeit für mich. Ich habe also Freud und Leid, also beides, ne?
Ja.
In der Gleimstraße war vieles für mich. Und es ist natürlich auch der Ausläufer praktisch, also wenn du im Mauerpark aufräumst und einmal so durchbonerst, ne, ja, dann fällt der ganze Müll auf die kleine Straße.
Das stimmt, ja.
Genau, also praktisch, wenn du so einmal sagst, als wenn man so wie im Flur so von vorne nach hinten einmal alles so zusammenschiebt und dann einfach weg mit der Scheiße, dann liegt's in der Gleimstraße.
Schmidt, ja, hast du eine Berliner Straße mit besonderen Erinnerungen?
Die Knorrpromenade in Friedrichshain.
Hä, wo ist denn die nochmal?
Ja, die ist so Säumestraße in der Nähe. Das
also
ist
rund um Boxhangerplatz, so, ja, so richtig das typische Friedrichshain.
Um den Boxhangerplatz, ne? Ja. Und dann ich merke währenddessen, ich würde jetzt so bei Queen so reingewuscht kommen, ne? Und ja, dann würde ich da erstmal erzählen.
Mit einem, würdest du mit einem Geräusch reinkommen?
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Weil das sind die
Fall.
Kultleute.
Auf jeden Fall. So, ja, dann vielleicht auch so ein Gag, so Knorren, nicht Maggi, nicht ja, verwechseln mit Maggi, ja, Promenade, ja, oder so, lalala, ne? Und dann würde ich halt loslegen und ich käme aber auch ganz schnell wieder auf Hass, weil ich bin gerade so einen Spaziergang durch die Knorrpromenade gemacht und dann sagt mir erstmal auch schön, da überall Blümchen und selbstgebasteltes in so kleinen Vorgärten und dann kommt man aber ganz schnell wieder zu so Müsli-Müttern und konsequenterweise endet die Knorrpromenade auch bei einem LPG-Supermarkt.
Und das ist also so,
das stößt dir
das
auf.
Ist so Wasser.
Wo ist der Teil, der schlechte ist? Was ist denn daran schlecht?
Da würde ich ja schon wieder rausgewuscht werden. In dem Moment.
Ich verstehe nicht.
Kurz vor dem Vulkanausbruch.
Mensch, du bist mir auch ein Heindaddel, du. Hast du da mal wieder was erzählt, du Hein Flint, du?
Naja, gut, aber ich will erstmal zusammenfassen, gute Neuigkeiten im Hause und ich kann da auftreten. Und das ist echt schön.
Aber wer guckt das denn? Das habe ich mich gerade gefragt. Ihr habt das beide super gemacht.
Ja. Ja, also
wer guckt das denn?
Es gucken die RBB-Zuschauer und auch viele unentdeckte Tote.
Ja, also der RBB ist jetzt vielleicht nicht mehr so blutjung jetzt von den Zuschauern. Aber das gucken schon Leute, Schmidti. Also, ja.
Aber hat ein vielfältiges Angebot in der heutigen Medienlandschaft.
Ja,
ne?
Der RBB.
200 Programme und so. Und
es ist total gut, weil das gibt's ja auch beim NDR und so, ne? Manchmal muss ein Regionalfernsehsender eigentlich nur das zeigen, was man sehen würde, wenn man mal wieder die Fenster geputzt hätte. Statt Fenster putzen macht man einfach mal den Regionalsender an und jetzt die schönsten Straßen.
Doch,
also da ist es ja wirklich nicht mehr weit bis, man guckt wirklich einfach mal so.
Man fährt mal durch die Stadt.
Ja, man geht mal raus.
Aber was mein Traum perfekt machen würde, wenn ich im RBB meine Straßen erzählen darf, Schmidti, du beim Saarländischen Rundfunk und Klaas beim NDR.
Ja.
Das ist ein Traum.
Echt. Das wäre doch toll.
Ja, ist für mich jetzt
wenn
ja
wir als Podcast für die drei sehr große ARD-Anstalten drei Menschen stellen, die mit lokalen Beobachtungen
weißt du, mit wem ich beim NDR dann da zusammengeschnitten werde?
Ja, mit dem Bingo-Mann.
Mit dem Bingo-Mann, mit Michael Turnau,
ja,
mit Carlo von Tiedemann.
Ja, super.
Mit dem dicken Klaus von Klaus und Klaus.
Ja, perfekt.
Weil der auch aus Oldenburg kommt.
Bettina Tietjen bestimmt auch.
Bettina Tietjen ist ja noch, also da, das ist ja noch das Beste, was einem passieren kann. Die ist ja super.
Ja.
Das sind alles Luxusprobleme. Ja. Ich sag nur, was mache ich denn im Saarland?
Also, mit wem bist du, da würdest du reingeschnitten werden? Wer sind Promis überhaupt im Saarland? Bist du der einzige Promi aus dem Saarland?
Ja, bin ich nicht. Aber es gibt ja noch den Heinz Becker. Ich glaube nur, der ist jetzt auch schon relativ betagt.
Mhm. Ist sich auch zu fein. Der guckt doch nicht, der sagt doch nicht Straßen im Saarland an.
Das stimmt, Der war immer Kabarettist.
Und ich glaube,
so wie ich.
So ein Blödelbade, ne?
Der ist wie ich, Kabarettist.
Ja. Und der zweite ist halt Manuel Antrag.
Oh, schwierig.
Schönsten Wanderwege.
Aber ich habe so das Gefühl, ich habe vor kurzem jetzt Hart aber fair geguckt und da war er da und
ja,
da hat
gesehen.
Er rumgebummert. Das ist ja nicht zu glauben.
Ja.
Also ich glaube, der ist auch so im Wald ist auch seine Gesinnung ein bisschen geblieben.
Aber sag mal, ist er der Wald Rambo 2?
Der ist kurz davor, also zumindest so, wenn es um Ansichten geht. Also er hat in einem YouTube-Interview, das habe ich gestern geschaut, hat er den Satz gesagt, er ist großer Fan von Blackfacing. Das findet er sehr, sehr witzig und sehr, 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 sehr richtig.
Also, es gibt erklärte Fans davon.
Er ist sogar Fan. Also es gibt
ich dachte, das passiert Leuten wieder besseren Wissens.
Nee,
aber
nee,
dass einer sagt,
das ist ganz
mit der Absicht, heute wird geblackfaced, weil ich Fan davon bin, von dieser Art von Humor.
Ja.
Ich dachte, das wäre praktisch so ein dämliches, rassistisches Beiwerk, ohne dass das einer mitkriegt.
Nee, er ist Fan. Er ist Fan, weil er hat auch eine sehr gute Erklärung. Er sagt, wo kommen wir denn dahin, wenn man daran keinen Spaß mehr haben kann? Wie wird das dann zukünftig sein, wenn Schauspieler einen Mörder spielen? Müssen die dann auch Mörder sein, um Mörder zu spielen?
Ja, das ist ein sehr gutes Argument auch. Ja, es ist auch gut, diese zwei Sachen miteinander zu verbinden. Das zeigt auch seine Weitsicht und letztendlich auch die grundsätzliche Perspektive auf die, aufs Leben, auf Menschen, auf die Gesellschaft.
Toll. Da war ich doch verwundert.
Ja, so ist das aber. Er war behaart, aber fair. Also, und hat er dann irgendwie den Bogen zum Wandern gekriegt?
Absolut, ja.
Naja, die Ansichten, die Jakob ja jetzt gerade gesagt hat, die hat er ja nicht bei hart, aber fair gesagt.
Nee, das stimmt.
Aber man hat schon gemerkt, das ist jetzt eher so ein bisschen konservativerer, also anders, als man ihn in Erinnerung hatte. Da war er ja auch eher so die Stimme der Vernunft im Studio, hat die Biere getestet und sowas. Und ich habe ihn geliebt.
Ja, ich auch.
So.
Ja, ja.
Ich glaube aber heute, und dann hab ich mich auf seine Internetseite so verirrt. Und
hat er eine Internetseite? Ja, ja. So wie Jörg Kachelmann?
Ja, ganz viel. Und dann schreibt er, was er so alles macht. Mhm. Und das ist alles so speziell geschrieben und es da trieft sowas mit, was da käme ich nicht mehr so klar, glaube ich. Ja. Also
ist was, also ja.
Also wir haben
ich hab den in Erinnerung als so mittelalten Typen, der vor der Sendung nicht jedes Mal immer abgefusselt wurde von der Garderobiere, der gerne so Nick Hornby-Bücher liest.
Ja.
So habe ich den in Erinnerung.
Ist ja immer noch sein FC und so, ne? Und hat er ja auch ein Buch geschrieben über sein Leben im FC. Und so, es ist so, der deutsche Nick Hornby, das war kurz, da wollte er hin.
Aber wir haben jetzt auch auf dem Sidekick-Kongress beschlossen, dass wir ihn nächstes Jahr nicht mehr einladen nach diesen Äußerungen. Weißt du, ich hab ganze Nacht mit Andy Richter telefoniert von Conan. Und wir haben dann gesagt, Mensch, hast du gesehen, was so Manuel Andrakis gesagt hat? Und dann er so, nee, wir können nicht mehr einladen. Und damit ist klar raus.
Ach, okay, ihr habt so eine Art Bilderberger-Treffen mit so
Sidekicks. Kann wir, ja, wirklich, ja.
Und trefft euch da auf dem alten Schloss irgendwo oder
nee,
was?
Ja, und da, dann ist erstmal so die erste Übung des Tages, ist so Sachen anlachen. Da kommt ein Gastsprecher und wir lachen das an.
Ja, na klar, muss man ja machen.
Dann im Profil sitzen.
Ja.
Ne, da gibt's ja auch, muss man aufpassen, dass es nicht zu frontal wird. Haben wir, das üben wir.
Ja, das.
Sprechen uns ab.
Und vor allen Dingen dann halt natürlich praktisch mich überhöhen, also die Position von mir, die gibt's ja überall dann, mich überhöhen, stellvertretend für den Zuschauer, der das ja nicht automatisch macht.
Ja.
Mich also letztendlich mich besser dastehen lassen. Darum, das ist ja auch ein großer Job des Sidekicks.
Ja, und ein Kurs, den ich zum Beispiel dann nächstes Jahr gebe, ist anspielbar sein.
Ja, also immer aufmerksam sein.
Aufmerksam, anspielbar sein.
Ja, genau. Du hast eigentlich, musst du die ganze Zeit, eigentlich, was eigentlich gut wäre, ist, dass man eigentlich weiß, bei dir läuft die ganze Zeit so eine zweite Spur mit praktisch Reaktionsgags mit.
Ja.
Die aber nur ganz selten greife ich praktisch einmal in das Fließband.
Genau.
Ja, so wirklich manchmal auch gar nicht.
Ja.
Das ist wie in so einer Sushi-Bar, läuft praktisch die ganze Zeit. Läuft so ein Gag nach dem anderen, den ich nehmen könnte von dir, läuft so an mir vorbei und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich halt, stopp, Gag. Ja. Und dann machst du den Satz zu Ende wie so ein Backup-MC, der immer noch den Reim weiß und der am Ende, wenn mir die Luft ausgeht, nochmal schnell die Line zu Ende droppt. Und so müsstest du das eigentlich machen. Also da sind wir da natürlich noch lang nicht.
Lichtjahre. Ich erinnere mich an eine Sendung, da war, glaube ich, Olli Dittrich zu Gast. Und der hat mich dann angesprochen. Und da habe ich wirklich überhaupt gar nicht zugehört. Wirklich gar nicht. Ich weiß auch nicht, was es soll, dass man sich nicht 45 Minuten einfach konzentrieren kann. Weil so lang ist ja die Länge von Länder Berlin abzüglich der Werbung.
Eine Gedankenreise gemacht.
Und da war ich so völlig, also ganz woanders, ne? Und das ist richtig so wie in der Schule, wenn der Lehrer einen anspricht und man hat gerade irgendwie vom Mädchen gegenüber geträumt. Nee, war ich völlig, also da habe ich muss noch an mir arbeiten.
Ich habe noch eine Klage vorzubringen.
Ja,
ihr beide, gegeben. Ihr seid ja hier die Fitnesspäpste, ne?
Neuerdings.
So, und da haben wir ja schon die eine oder andere Podcast-Minute gefüllt, wie es gesund Klaas ist, wie fit Jakob ist, wie es so steht. Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ich habe noch kein Lob gehört.
Ja, wir wussten das ja auch nicht.
Erstens wussten wir das nicht und ich würde dich auch loben, Schmitti, wenn ich nicht wüsste, dass dein Fahrrad einen sportwagenartigen Elektromotor hat und wenn ich nicht wüsste, dass du im Grunde, du bist bei deinem Zuhause auf das Rad gestiegen, dann hast du einmal getreten und dann hat es das mit fast 30 km/h hier ins Büro geschossen.
Dann willst du hier so ein Lob, du Hein
Flint, du Hein Flint.
Zurückgezogen, die Klage.
Sag mal, was ich an diesem ganzen Elektrofahrrad-Hype, ich will da jetzt auch einzelne Hersteller gar nicht herausheben oder beschädigen in ihrer Außenwahrnehmung, auch aus persönlichem und herzlichem Interesse guten Freunden gegenüber, aber dieses ganze Elektrofahrrad-Ding, das habe ich noch, ist noch nicht so richtig. Ihr seid ja beide Fans, ne?
Ja.
Und ich will das jetzt auch gar nicht jetzt, du brauchst nicht wieder ausrasten und so, ist ja alles okay, ihr könnt haben, was ihr wollt. Ich will nur mal fragen.
Aber Schmidti ist schon auf halb acht.
Ich will doch nur mal fragen. Genau, also, ihr habt jetzt irgendwelche Elektrofahrräder. Mir geht's weniger um die technische Komponente. Kannst natürlich auch mal erzählen, was du da für Schrauben reingedreht hast nachher. Wenn du da so scharf drauf bist, kannst du das nochmal gleich sagen. Was da für ein Lithium-Ionen-Dings ist.
Aber das soll er wirklich mal sagen. Ja,
ja, kann er ja gleich mal erzählen. Aber man fährt doch entweder Fahrrad oder man fährt wie so Motorroller, so wie wir auch einen haben, ja, ne, Jakob. Da fährt man Motorroller oder so Auto oder Laufen zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man Fahrrad fährt, fährt man doch wohl Fahrrad. Es gab früher bei uns in der Nachbarschaft, gab es auch zwei, drei ältere Herrschaften, die sind ihr Leben lang gerne Fahrrad gefahren. Und irgendwann wurde es beschwerlich. Weil, das Alter eben.
Ja.
Und dann haben die einen sogenannten Hilfsmotor an das Fahrrad aufwendig dran montiert bekommen von unserem Fahrradladen um die Ecke hier.
Vom Rasenmäher abmontiert?
Nee, oder? Nee, das gab's dann schon. Ich weiß nicht, wie das dann lief, mit Batterie oder mit Benzin oder, ich weiß nicht. Und da war es ja klar, also weil dann einfach Rentner so länger das Fahrrad fahren und den Wind um die Nase genießen konnten. Jetzt sind aber alle jungen Leute, also vor allen Dingen du, ne, du bist ja nun noch wirklich in der Lage, Fahrrad zu fahren. Hm. Warum das mit diesem Elektrofahrrad? Ich verstehe das nicht.
Also guck mal, meine Mutter, die hat immer, als sie so gedanklich irgendwie bei dir irgendwo in der Sphäre war, nämlich schon sehr, sehr alt, so Pull-Moll-mäßig, so, da hat die immer gesagt, wir haben immer gesagt, du kommst doch nicht mehr hinterher, wenn wir eine Radtour machen, dann kauf dir doch mal ein Fahrrad mit 24 Gängen. Mhm. Dann kommst du den Berg auch ganz hoch. Das hat sie über Jahre einfach nicht einsehen wollen.
Dass sie selber so einen Gang
hat. Sie wollte einfach immer ihr Drei-Gang-Fahrrad, das war sie nämlich gewohnt. Das fährt ja auch, da muss man ja einfach nur in die Pedale treten und so. Das war okay. Und irgendwann haben wir sie gezwungen. Irgendwie hatte sie ihre 21 Gänge oder so. Und da ist eine ganze Welt aufgegangen. Und ich frage mich, auch beim Fahrrad, es gibt einen Fortschritt. Die Menschheit entwickelt sich alle 7 Jahre, wird das Wissen verdoppelt und so. Warum sollte man darauf verzichten? Ja, und irgendwie sagen, es gibt eine bessere Version von einem Fahrrad, wo man völlig schweißfrei zur Arbeit kommen kann.
Nein. Es ist ja in dem Sinne kein Fahrrad. Es ist ein...
Ein Pedelec.
Nein, es ist so eine Art Elektroroller, das aussieht wie ein Fahrrad. Also es ist ja nun wirklich kein Fahrrad und es ist jetzt auch nicht, also wir haben letzte Woche so ein Mini-Helikopter auf den Mars geschickt. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt neuerdings jetzt festgestellt haben, man kann da einen Motor dran machen und dann fahren die. Es gibt sowas, so Mofas und was es nicht alles schon gibt.
Bist du schon mal E-Bike gefahren?
Ja, bin ich schon mal gefahren, ja. Und es ist genauso, wie ich es mir vorstelle.
Es ist schon geil. Also ich
aber es ist doch nicht Fahrradfahren.
Nein, ich verstehe schon.
Nein. Es ist ja immer, als würdest du immer auf einer Ebene fahren, völlig, du trittst ja in die Pedale.
Mann,
und ich habe das Gefühl, das ist schon auch Sport.
Aber ich finde, Klaas hat schon einen Punkt.
Beschäftigungstherapie.
Klaas hat schon einen Punkt. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass man das macht, außer Faulheit. Und ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, so Argumente wie, na, man kann viel längere Touren machen, wenn man länger durchhält. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Ich bin zum Beispiel einfach zu faul.
Stunden fahren, oder?
Na, ich bin einfach zu faul zu treten. Das macht mir keinen Spaß. Und da, wie du sagst, da kommst du halt unverschwitzt ins Büro, weil du einfach dich da so raufgeplatscht hast und dann fährst du ins Büro. Das ist im Grunde alles.
Aber du kannst im Gegensatz zum Mofa und so, kannst du halt auch die Fahrradwege nutzen.
Gut.
Und dadurch ist es für mich
das ist besser
gefühlt
als unser Roller.
Etwas sicherer.
Ja, gut, okay. Dann ist das ja geklärt. Also, ich meine, man kann die Fahrradwege auch mit Fahrrädern nutzen.
Na, es ist schon ein bisschen so, als würde man in ein Fitnessstudio gehen, wo man halt ohne die Gewichte die Sachen macht.
Ich
ne?
bin
Weil
paar
es leichter
mal,
geht.
Ich bin früher, ich kann mich auch daran erinnern, manchmal bin ich mit einem Motorroller, als ich so 16, 17 war, habe ich mit einem Motorroller, der habe ich schon mal erzählt aus meiner Michael Schumacher Edition, bin ich mit dem Red Devil, so hieß er, geiler Feuerstuhl, mit dem bin ich ins Fitnessstudio gefahren und dann bin ich da eine halbe Stunde Fahrrad gefahren im Fitnessstudio. auf der Stelle und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, nicht so clever oder
nicht
was.
So clever, nee.
Ja. Ich glaube, unterm Strich kann man ja sagen, man kann ja auch mit einem Nokia 6310 kannst du telefonieren, zweifellos. Das geht aber auch mit dem iPhone 12 oder mit
das
entsprechend.
Ist ein absurder Quatschvergleich, das weißt du selber. Ich habe auch eine völlig unprovokante Frage gestellt. Ich habe einfach nur mal so gefragt. Kann man ja mal so fragen. Übrigens, ich möchte noch mal hinweisen, alle ZuhörerInnen, die mir vielleicht auch aus nachvollziehbaren Geschichten, die ich hier schon mal erzählt habe, einen so einen Zeitungsartikel immer wieder schicken. Ihr könnt damit aufhören.
Ich weiß genau welchen.
Ja.
Den bekommen Schmidt und ich auch.
Den bekomme ich auch.
Hat das was mit Verbummeln zu tun?
Ja. Ich habe ungefähr
Warst
vier...
du in München, Klaas?
Nein. Also da hat irgendeiner hat in München seinen Porsche verbummelt.
Ja.
Und findet den jetzt
Habt
nicht mehr
ihr euch
wieder.
Schon ausgetauscht, was man da macht?
Nee, wieso? Ich hab, bin da... Also, hört, lass mich mal in Ruhe. Das, so, und
da muss man kurz vorher sagen, dass du schon mal eine S-Klasse verbummelt hast. Bis zum heutigen Tag nicht aufgefunden.
Ja. Und
in Berlin.
Ja.
Ein Mercedes S-Klasse. Ja. Wunderschönes Auto war das.
Ja,
das war leider nur weg.
Ja, nun. So, und jetzt kriege ich aber immer diesen Artikel geschickt. Mensch, Klaas, pass doch mal besser auf. und also wirklich auch teilweise sehr witzige Kommentare, ja. Ne, die wirklich dazu schreiben, Mann, kann doch nicht wahr sein, schon wieder. Ne, Junge, mein, halt deinen Kram zusammen. Wie gehst du mit deinen Sachen um und so. Ich bin es nicht. Ich habe diesen Porsche nicht in München verbummelt. Der gehörte mir nie, der gehört mir jetzt auch nicht. Deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig, dass er weg ist. Ich wünsche natürlich dem, ich weiß, also ich bin ja empathisch mit dem Besitzer. Ich weiß, wie man da durch die Straßen irrt und denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ne?
Wo ist er? Wo
und,
ist
er? Deswegen, also, alter Junge, alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche.
Was ist jetzt das Wichtigste für alle Zuhörerinnen, die auch ihren Porsche gerade suchen?
Es ist, das Wichtigste ist, dass man hier für viel Geld diese App aktualisiert. Da steht nämlich dann, wo das ist.
Wenn er neu ist, ne?
Wenn er neu ist, ja. Naja. Egal, also ihr könnt aufhören, mir das zu schicken. Das ist nicht mein Auto.
Okay.
Ich habe den nicht verbummelt.
Ich habe bei Twitter, hat irgendjemand was gepostet, eine Frage gestellt. Mhm. Und die möchte ich euch auch mal fragen, weil die geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Okay.
Und zwar war die Frage irgendwie, was würdet ihr heute eurem 18-jährigen Ich sagen und mit auf den Weg geben?
18, da war ich Friseur. Da war ich.
Was habt ihr gelernt, mit anderen Worten, in den letzten 20 Jahren?
Also guck mal, mein 18. Geburtstag, da bin ich mit so einer ganzen Tüte voller Dosenbier nach Hamburg gefahren.
Auf dem Kiez.
Und auf dem Kiez und hab mein Führerscheingeld versoffen.
Was würdest du diesem Klaas auf dem Umlauf sagen?
Weiter so. Das war gut. Das war eine gute Idee. Ja, doch.
Ja.
Das war eine sehr gute Idee. Daran würde ich gar nichts ändern.
Daran eine Zeitreise und du könntest ihn jetzt aber vielleicht auch warnen vor Fehlern, die du gemacht hast.
Versuch.
Vor welchen Personen sollte man gucken, dass man die nicht trifft?
Ja, also ich würde mich jetzt nicht nochmal beim ProSieben Ochsenrennen anmelden.
Da würdest du abraten, ja?
Da würde ich abraten.
Was würdest du genau sagen?
Nein.
Was sagt ein Lund seinem 18-Jährigen?
Schmidti, also das ist mir fast zu privat, die Frage. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, lass die Finger von den Softdrinks. Das würde ich sagen. Die ganzen scheiß Softdrinks, gerade in dieser Zeit, haben mir bestimmt 25 Kilo beschert, weil ich habe wirklich wie ein Irrer, habe ich da so aus der Dose die Scheiße da gesoffen. Das hätte ich mir mal sparen sollen.
Ja.
Das ist alles.
Da geht er hin, der Waschbett.
Ich glaube noch, ich würde gerne, jetzt ist es tatsächlich so eine richtige älteren Antwort, ich hätte gerne ein Instrument gelernt.
Boah.
Ja, hätte ich gerne.
Ey, gut, dass du kein Instrument. Ich sehe dich da schon wie Luke Mockridge da nackt am Klavier sitzen
Gott,
und uns da
bei.
Voll klimpern. Gut, dass du das gelassen hast, Teufel
Umlauf.
Was
denn? Wieso? Warum
hör auf, uns voll zu klimpern, nicht mal in Gedanken. Oh, ich hole hier noch das Saxophon, guck, was ich kann. Lass es.
Aber wieso, warum denn jetzt auf einmal, warum denkst du, dass ich jetzt oben ohne jetzt auf einmal dann da sitze?
Wenn du ein Instrument könntest.
Ja, Eitelkeit und Instrument.
Und
ich
die Kamera
ohne Saxophon
an.
Spielen.
Und die Kamera geht an. Dann heißt
ja, kann sein.
Ja.
Kann sein, dass das so insofern nach hinten losgeht. Ja, stimmt schon, ja. Aber jetzt gerade.
Hat jemand Saxophon gesagt?
Aber weißt du, wie ich mich gerade gesehen habe, jetzt wo du so dieses dann auch nicht so sympathische Bild von mir zeichnest, weil so schlimm ist ja nun nicht, ne? Aber jetzt gerade sah ich mich selber auf so einer, weißt du, es gab irgendwann mal diese Hauspartys der 2002er. Jahre,
ja. WG-Party, ne?
Nicht WG-Party, dann irgendwelche so Partys im Rheinland irgendwo,
so.
Wo dann irgend so ein Arschloch mit einem Saxophon, oben ohne mit so einer zerrissenen Jeans, ja, so auf der Box stand neben dem DJ und live Saxophon zu so House-Beats gespielt hat.
Ja,
das war eine schlimme Zeit.
Ja.
Das war eine schlimme Sache.
Ehrlich gesagt mochte ich das immer gerne.
Und da, und da komme ich jetzt aber auch dazu, was ich letztens gesehen habe, dass, was man ja gar nicht merkt, ist, man wird ja automatisch, man denkt nicht drüber nach, das ist ja auch ein bisschen ein Teil des Problems, man wird halt irgendwie so eine Generation älter, weil die neuen nachrücken. Ist ja logisch, ne? Das heißt, die Klischees, die es über uns als Generation gibt, die können wir von innen heraus ja gar nicht so richtig beurteilen. Sondern irgendwann kommen halt die Nächsten und die finden Sachen an uns witzig, auf die wir gar nicht kämen. So, das heißt die
also was wir so Generation an den Eltern beobachten konnten, müssen jetzt andere an uns beobachten.
Genau, und die lachen sich teilweise tot, finden auch Sachen völlig absurd und die Generation Z schaut sich die Millennials an und sagt, sag mal, was ist das für eine peinliche Truppe, diese Millennials? Und da habe ich jetzt so ein zum Beispiel ein Riesending, was die also äußerst albern und unpassend finden, was auch gar nicht mehr so zum Selbstverständnis dieser Generation passt, ist der Heroin-Schick. Also das, was den Millennials irgendwann mal als toll, also so Skinny Jeans. Mhm. Skinny Jeans, absolutes Hassthema.
Waren die gar nicht cool?
Niemals und können aber auch nicht. Und das ist so eine von den Sachen, die diese Generation zum Beispiel niemals verstehen wird, dass das nicht cool ist. Immer, wenn es weitermachen bis zum geht nicht mehr und es wird mit dem Finger drauf gezeigt werden und da stehen sich zwei Leute Stirn an Stirn gegenüber und sagen, na, das ist schön. Nein, das ist nicht schön. Und da haben wir den Generationenkonflikt. Was glaubst du, was gibt's noch für Sachen? Also, weil man weiß ja, man hat sich jetzt irgendwann mal so irgendwie so angezogen und dann bleibt man so, zum Beispiel jetzt als offensichtlichstes Abgrenzungszeichen. Und dann ist das eben so. Zum Beispiel bei dir jetzt, Thomas, ich erwarte jetzt fashionmäßig keine großen Sprünge mehr.
Ja, es ist so wirklich, als wird hier der, wenn Joko mich da anspricht auf die Mode oder sowas, da habe ich dafür Verständnis. Aber hier.
Ich frage ja nur.
Du bist ein bisschen wütend. Aber ich habe schon gemerkt, wie er so den Raum durchkämmt und natürlich das Einfachste ist hier Schmidt. Und
Thomas, nochmal. Es geht nicht um dich. Ich werde ihn genauso befragen. Also jetzt gerade zum Beispiel ist es wirklich ein Gesprächsangebot, das kann man persönlich beantworten. Kann man persönlich beantworten. Und es ist mir ein bisschen zuwider, dass du hier mich 3 Jahre lang nervst, dass du hier mitmachen willst beim Podcast, aber wenn du angesprochen wirst, dann wirst du wütend auf mich. Das kann nicht sein. Ich muss mit dir reden. Ich kann mir jetzt nicht andere Leute ranholen, weil dir das Thema nicht passt.
Ja. Schmidti, gibt es modische Sünden, die du heute bereust? Wo du gedacht hast, das ist aber schick. Das ist aber cool, so nee. In der Mitte der 2000er.
Also, ehrlich gesagt, ich habe jedes Verbrechen begangen.
Ach.
Und ja. Ich habe gerade, Klaas noch mal ein Foto geschickt.
Darf ich das posten?
Nee. Weil das Gute ist.
Ich hätte es gestern fast gepostet, habe ich mir nicht getraut.
An der Vergangenheit ist ja das Gute so, irgendwann ist da alles vergessen. So, und irgendwann sind die Fotos verblasst. Und wir kommen ja noch aus einer Zeit, in der die Fotos auch nicht so digital waren. Und irgendwo hört es dann auf. Und man macht die Fehler, aber scheiß drauf.
Aber was konkret?
Es gibt ein Foto von uns, da sind noch mehrere auf dem Foto und ich sage mal so, am besten auf dem Foto, am normalsten auf dem Foto sieht aus Helge Schneider. Da ist auf dem Foto ist Helge Schneider drauf, der ist mit Abstand der am normalsten aussieht.
Wirklich wahr.
Echt?
Wirklich wahr. Schmidt und ich schießen den sogenannten Vogel ab.
Könnt ihr das nicht bitte posten? Ich will es ja selber.
Ich würde das machen, aber ich mache das nur mit Genehmigung, weil du merkst ja, so ein Standgas hat er so bei mir aus Wut. Ja. Und da bin ich sehr vorsichtig und ich behandle den Schmidt wie ein rohes Ei, weil er sonst wütend wird auf mich. Weil er auch viel private Gefühle auf mich überträgt. Wenn ich irgendwas anpiekse, dann kriege ich ganz viel ab, was ich nicht verursacht habe.
Aber sicher auch, weil Schmidt nicht sagen durfte, was er seinem 18-jährigen Schmidti rät.
Da wollte ich ja noch fragen jetzt, aber ich traue mich ja schon bald nicht mehr, irgendwas zu fragen, weil es ja sofort wieder eine gelangt kriege hier.
Das ist krass, ich hatte schon die Anklageschrift, die hätte ich jetzt hervorgebracht.
Ja.
Dass ich euch da frage, was ihr euch.
Ich hab dich immer im Sinn. You are always on my mind.
Ja, scheiße.
So, also, hör mal auf zu quietschen jetzt, du Arschloch. Der 18-jährige Schmidt, ja?
Ja?
Ja. Und jetzt mal ganz ab von Frisur und Klamotten. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Schmidti raten? Was soll der mal besser bleiben lassen? Was lief eigentlich nicht schlecht?
Wen sollte der nicht treffen?
Was ist der Tipp an dich selber?
Naja, wir müssen uns jetzt entscheiden. So, soll ich das ernsthaft beantworten oder geckig?
Nein, ernsthaft.
Sowohl als auch.
Ernsthaft und nach hinten raus machen wir 1-2 Gags, müssen aber nicht zum Thema passen.
Ja.
Also wie die letzten anderthalb Stunden auch.
Richtig.
Genau.
Naja, also was ja wirklich, ich glaube, das geht jedem Raucher so. Der würde, oh, genau wie es mein Vater damals tat, sagen, lass die Finger von der Klimmstängel. Heute,
das würdest du sagen?
Ich würde es versuchen, ja klar. Ja. Ich würde es nur versuchen, irgendwie noch mehr als Betroffener. Mein Vater war ja immer Nichtraucher, mhm, also in der ganzen Familie alle Nichtraucher und so. Und dadurch hat das auch so ein bisschen vielleicht auch das Verständnis gefehlt für die Sucht, die man entwickelt. Deswegen war das, wenn die gesagt haben, lass das, das waren einfach kein Mitbetroffener. Und ich würde halt versuchen, meinem 18-Jährigen, so als Betroffener, der selber diesen Fehler 20 Jahre gemacht hat, dass man ihm irgendwie einen Weg findet, zu erklären, warum das wirklich scheiße, mhm, ist. Und wahrscheinlich würde ich auch scheitern. Das ist das eine. Dann natürlich so Sport, Ernährung, all das, ja, kann man alles besser machen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja alles okay. Ich glaube, und das ist ja auch sowas Positives, was ich wirklich so gelernt habe in den letzten Jahren, und das sind immer an so Weggabelungen, an die wir alle 3 bis 5 Jahre kamen, wenn eine Sendung abgesetzt wurde, MTV kein Geld mehr dafür hatte, wir uns entscheiden, von ZDF wegzugehen oder sonstiges, ich rede, das sind jetzt berufliche Sachen, da bricht immer eine Welt zusammen, und vor allem am Anfang mit MTV Home und so, da dachte man, es geht nicht weiter und so. Und es ist meistens besser geworden. Mhm. Das muss auch nicht die Regel sein, da sind wir auch gesegnet. Aber ich glaube, es findet sich immer ein Weg. Und man braucht nicht so Angst zu haben vor größeren Sprüngen, die man macht, oder größeren Veränderungen, die im Leben anstehen. Und da hatte ich früher viel mehr Angst davor, wenn man was erreicht hat oder irgendwo war, dass da irgendwie diese Welt eingerissen wird. Und ich glaube, da kann man viel mehr die Zügel loslassen, und das, wenn wir jetzt bei diesem Generationending sind, so, mhm, dann ist das, was ich auch an der ganz jungen Generation so bewundere, dass ich glaube, dass sie viel leichter irgendwie auch mal einen ganz anderen Weg im Leben einschlagen, ohne diesen Druck, den wir vielleicht noch so verspürt haben, dass man auch eingetrichtert gekriegt hat, man muss was Vernünftiges lernen, man muss sein eigenes Geld verdienen, man muss auf eigenen Füßen stehen, man muss eine gewisse Sicherheit aufbauen. Hast du schon an die Rente gedacht? Und da geht's mir halt irgendwie, den Luxus, den gerade diese jüngere Generation hat, aus meiner Sicht, soweit man das wahrnimmt,
bisschen unbeschwerter,
dass sie,
ne,
viel unbeschwerter, mhm, daran gehen und auch irgendwie sich wirklich so öfter auch hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, das, was ich für mich und mein Seelenheil brauche.
Das ist aber
und
auch,
die Konsequenz haben.
Das ist vollkommen richtig erkannt, finde ich. Denn die Zwischengeneration eigentlich, und da glaube ich, geht es jetzt um größere Generationenabschnitte. Also jetzt, wir haben jetzt gerade das eingeteilt in eigentlich relativ kurze Generationenabschnitte, wo man auch sicherlich irgendwas Interessantes herausholen kann. Aber wenn man das ein bisschen breiter fasst und wirklich sieht, unsere Elterngeneration, dann wir und dann die, die jetzt nachkommen und so weiter, und das so ein bisschen mehr verschwimmen lässt, die Grenzen, dann gibt es da, glaube ich, etwas, was wir total mitgekriegt haben, was schwierig ist. Und da habe ich mit meiner Mama auch mal drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, naja, klar, gibt es heutzutage für euch viel mehr Freiheiten und auch viel mehr Optionen, viel mehr Möglichkeiten und so weiter. Und dann wundert man sich aber, warum denn trotzdem irgendwie so eine Schwere auf dieser Generation lastet. Und was, glaube ich, die neue Generation jetzt ein bisschen unter Leichtigkeit weiterlebt, ist, dass man zwar alle Möglichkeiten hat, aber eben auch ganz, ganz viel Versagensangst damit spielt, wenn man nicht alle Möglichkeiten ausschöpft. Also dieser Individualisierungs-Optimierungsdrang, das ist schon etwas, was auch viel Verlierer produziert. Dass man sagt, es liegt ja, die Welt steht dir offen, alle Möglichkeiten liegen da, und wenn du sie nicht nutzt und wenn du nicht jede Ideallinie läufst und überall schaust, was kann ich, was darf ich, was sollte ich, was liegt mir hier zu Füßen, was hat wie soll man sagen, die Generation vor mir für mich freigekämpft, und wenn ich das jetzt nicht nehme, bin ich dumm. Das setzt natürlich auch einen gewissen Druck drauf, und da so ein bisschen zaghafter oder auch sensibler mit sich selber umzugehen und mal zu sagen, was möchte ich denn eigentlich, oder womit geht's mir denn am besten, und muss ich denn hier alles erreichen, was theoretisch zu erreichen wäre, was ja nicht möglich ist und dann auf jeden Fall Enttäuschung hervorruft und vielleicht sogar in einer Form der depressiven Stimmung mündet. Das finde ich schon clever, dass dieser Druck vielleicht langsam schwindet und wieder mehr drauf geschaut wird, was macht mich denn eigentlich glücklich.
Ja, und das will ich aber auch unterstreichen, dass ich sehe das genauso wie ihr beide, weil das würde ich mir auch am ehesten vorwerfen, fast zu zielstrebig gewesen zu sein und mich auch so nach dem Abitur habe ich so das Gefühl gehabt, die ganze Last der Existenz liegt jetzt auf meinen Schultern, was mache ich jetzt aus diesem Leben? Und das bizarre Gefühl ist ja auch gerade so nach dem Abi, da hat man dann so was Erstes erreicht, worauf man so die ganze Zeit hingearbeitet hat und denkt kurz, jetzt steht mir die Welt offen, ich kann alles machen. Und ist eigentlich überfordert. Und ich nehme mir so richtig übel, dass ich dann nicht wirklich, wie ein paar meiner Klassenkameraden gesagt, jetzt gehe ich mal ein Jahr nach Australien und schlag mich da so durch, sondern hatte immer so das nächste Ziel vor Augen. Und das war eigentlich eine Hektik und eine Hast, die, glaube ich, grundsätzlich im Leben nicht so viel verloren hat, weil man da die Gefahr besonders groß hat. Und das habt ihr so oft mit anderen Worten beschrieben, dass man bestimmte Lebensabschnitte gar nicht richtig genießt, ja, weil man immer so guckt, ich muss über den nächsten Hügel, da ist der nächste Hügel, ich muss darüber und man hält gar nicht an und guckt mal, wie schön es eigentlich ist.
Dieses, ist aber ja. Natürlich muss man jetzt wirklich, dass das nicht in den falschen Hals gerät, glaube ich auch. Es ist ja vollkommen bewusst und das, ehrlich gesagt ging es mir auch so, ich konnte keinen Auslandsaufenthalt. Also das war finanziell nicht drin und ich glaube, selbst da gibt's halt auch noch viele, viele Familien und vor allem viele Leute, die sich das einfach auch nicht leisten können, sondern die gezwungen sind, irgendwie in eine Lehre zu gehen oder sonstiges. So, das ist ein Luxusproblem, das wir hier auch besprechen, ob man irgendwie quasi Gefühle kriegt, weil man noch keinen Podcast hat, noch nicht das und das und so. Und ne? Aber was ich auch schade finde, ist so, mir ging's so, ich glaube auch Klaas oder wahrscheinlich auch dir, dass man sich auch zu sehr definiert hat über Erfolg im Beruf oder im Studium oder wie auch immer. Also dass das so der Gradmesser war, ob man irgendwie im Leben es irgendwie zu was bringt. Das hat die Auswirkung gehabt, dass wir halt irgendwie da uns wirklich auch rangehalten haben und irgendwie versucht haben, das Beste daraus zu machen aus den Möglichkeiten, die uns bleiben.
Hatte aber auch Angst, also muss ich auch sagen, ich hatte auch große Angst.
Ja, immer. Angst hatte ich
und
auch.
Ich habe mich auch in so eine Einbahnstraße hineingebracht. Ich hätte auch lieber gerne zwischendurch mal so ein Jahr lang nichts gemacht. Ich habe dann ehrlicherweise bestimmte Erfahrungen, auch so Freiheitsgefühle auch während der Arbeit erlebt, muss man sagen, weil ich ja nun auch sehr individuell Erfahrungen gemacht habe und viele besondere Sachen erlebt habe so in dieser Zeit. Insofern hatte ich jetzt nicht so ein Mangelgefühl, weil viel kam mir entgegen. Ich musste gar nicht so viel Eigeninitiative zeigen in dem Moment, wo einmal der Zug fuhr. Ne? Da kam dann also relativ viel zu mir und insofern war das nicht langweilig oder eintönig oder ich hatte nie so Angst, was zu verpassen eigentlich. Trotzdem war es immer schon begleitet von einer großen Angst, aber vielleicht ist das eben auch die Prägung, die man so mitbekommt, eben in dieser Generation, weil irgendwoher kommt das ja, dieses Mindset, würde man heute sagen.
Ich habe studiert und das war in der Zeit, wurde gerade so Hartz IV auf den Plan gebracht und so, ne? Und es war, ich weiß noch so, als Studienabgänger war es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass man arbeitslos ist danach und erstmal nichts findet über ein, zwei Jahre, das war normal. So, das war die Idee. Und das hat mich letztlich auch dazu geführt, dass ich bei Viva gelandet bin. So, das war nie mein großer Traum oder habe ich mir nie vorgenommen. Also ich hatte weitaus größere Pläne. Ne?
So, ja, und, Herr Scorsese.
Ja, also ne, das denkt man mal kurz im Studium und dann merkt man aber so die ganze Wirtschaft drumherum und dann kommt die Finanzkrise. Das war der nächste Schritt und so. Da war einfach die Gefahr, dass man einfach auf ewig seinen Eltern auf der Tasche liegt. Gerade mit so einem Beruf, wie wir ihn erlernt haben, die war so immens, dass man sich wirklich jede Chance genutzt hat und in dem Moment auch wusste, okay, ich habe jetzt hier ein scheiß Praktikum bei Viva. Ich mache das jetzt so, dass die mich nicht mehr gehen lassen wollen. So, und mit dem Feuer ist man da rangegangen und das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich.
Ja, das war schon richtig. Also, muss man noch sagen, Miss.
Sind jetzt die Gags? Also, wir wollten zum Abschluss noch so ein, zwei Gags machen.
Ein, zwei Gags noch zum Abschluss.
Ja. Wir können jetzt ein lustiges Geräusch einspielen.
Ja, kannst du ein lustiges Geräusch kurz machen, damit die Leute so eine Art Befriedigung irgendwie erfahren?
What?
Ich wollte noch mal was anderes sagen. Ich wollte eine Sache mir noch mal so, ja, auch so ein bisschen mich selber korrigieren, weil ich gestern habe ich mit Marc Tavassol, also mit von Gloria und unter anderem auch Band bei LMB, aber eben auch mein Freund und Mitmusiker Marc Tavassol, der Arzt ist. Und mit dem habe ich mich länger unterhalten. Und der ist auch Impfarzt in Hamburg. Das heißt, der arbeitet da jetzt, also eigentlich Musiker, aber jetzt eben in diesen Zeiten dann auch wieder ganz normal dort angestellt und arbeitet da im Impfzentrum.
Weil er eigentlich Arzt ist.
Na genau. Klar, ist er Arzt.
Ja, das ist, muss man ja dazu sagen, ne?
Achso, habe ich doch gesagt. Ja, ja. Und aber er arbeitet nicht mehr eigentlich als Arzt, aber in dieser Situation eben dann doch und so. Und da haben wir nochmal so ein bisschen gesprochen und er hat mich auch nochmal mich nochmal nachdenken lassen, weil wir ja hier so ein bisschen so ein Gag-Thema, und es liegt ja nahe, draus gemacht haben, welcher Impfstoff ist wie und was funktioniert wie gut und so.
Ich bin auch schon geschämt.
Ja, eben. Und da haben wir dann eigentlich relativ sorglos und arglos so sind wir so drüber gegackt, so wie das, wie man das mit vielen Themen macht einfach so. Weil diese ganze Mentalität, man sieht irgendeine Situation, man überprüft das auf, was ist witzig, was ist nicht witzig.
Wir sind ja auch nicht das Heute-Journal. Ne?
Nein, das nicht, aber trotzdem ist es nicht so unwichtig.
Ja.
Weil auch eben durch diese Gag-Art setzt sich da manchmal was fest, was letztendlich dafür sorgt, dass Dinge passieren, die gar nicht so gut sind. Also, und es geht jetzt konkret um diesen AstraZeneca-Wirkstoff. Der wird natürlich nicht nur von den Gag-Leuten, sondern vor allen Dingen auch von der Presse, die eher an Katastrophen als an Zuversicht appelliert, weil das eben am Ende besser klickt. Aber es sorgt dafür, dass eigentlich falsche und ungenaue und vor allen Dingen unvollständige Informationen über diesen Impfstoff momentan unterwegs sind. Und ganz, ganz viele Leute sich davon irgendwie ohne genau Bescheid zu wissen, aber so wie das im Podcast oder in einer Sendung oder in irgendeiner Zeitung in großen Buchstaben steht da, das ist alles nicht so gut und das ist irgendwie ein Impfstoff zweiter Klasse und so weiter. Und man hat das irgendwie so abgespeichert, ohne dass man natürlich ein Verständnis dafür haben kann, weil man ja einfach kein Wissenschaftler ist, auch kein Mediziner und damit nichts zu tun hat normalerweise. Jetzt ist es aber so ganz vereinfacht, da kann ja jeder sich auch nochmal selber informieren und dann ist man auch relativ schnell bei zugänglichen und auch verständlichen Informationen. Was stimmt, ist, dass das eben AstraZeneca kein Impfstoff zweiter Klasse ist, sondern ein sehr guter und auch sehr wirksamer gegen 99% aller schweren Verläufe vollkommen stabil funktioniert. Da ist es also auch Christian Drosten regelrecht ausgerastet in seinem NDR-Podcast, was ja nun auch nicht so oft passiert, um wirklich zu sagen, das ist Quatsch, Leute. Und das führt jetzt schon dazu und das wird noch viel, viel schlimmer werden, dass dann natürlich vorbestellte Impfdosen, die man dringend braucht, verkommen, weil die nicht ewig haltbar sind, weil Leute und jetzt auch Pflegepersonal oder Menschen, die jetzt an der Reihe sind,
den ab.
Die kommen einfach nicht. Das heißt, das Zeug ist da, es gibt die Möglichkeiten, sich impfen zu lassen und es gibt Menschen, die dann sagen, nee, da warte ich lieber aufs Nächste und es ist unbegründet und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich diesen großen Vortrag nicht halten kann. Ich kann nur sagen und dazu aufrufen, sich nochmal selber mit den Möglichkeiten, die man hat, vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der noch ein bisschen mehr weiß, sich darüber informieren, was es denn wirklich heißt, weil da vertun wir gerade eine große Chance, gerade in dem ganzen Chaos, was nun auch nicht besser wird, das habe ich auch mal ein bisschen optimistischer beschrieben als das, was jetzt letztendlich dabei rausgekommen ist. Aber, und auch das lernt man, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit dem, was Fachleute gerade sagen, umso mehr geimpft wird, desto weniger Chance hat es eben. Das sieht man gerade an Israel, da kommen also interessante und nachvollziehbare und auch hoffnungsspendende Nachrichten gerade an. Man merkt einfach, das hat keine Chance gegen Impfen, dieses egal welche Mutation, egal was. Und eben auch vor allem mit diesem jetzt verfügbaren Impfstoff, da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht jetzt einfach nur, weil es gerade einfach ist, so ein paar Gags raushaut, weil es witzig ist, einen guten und einen schlechten Impfstoff zu haben und daraus lässt sich ja alles Mögliche konstruieren, sondern nochmal zu sagen, das war Quatsch, bitte selber informieren, hingehen und jetzt nicht das Gefühl haben hier irgendwie, dass das Zeug, das keiner haben will, das ist ein Effekt, der entsteht durch eben eine Beurteilung, die ohne große Sachkenntnis vorgenommen wird.
Also ich, Jakob Lund, freue mich auf mein Impfangebot und krempel da den Arm schneller hoch, als man AstraZeneca sagen kann.
Ja, sehr gut. So. Das wollte ich nur mal sagen.
Ist Mark Tavasol vielleicht so ein AstraZeneca mal in die Tasche gefallen, die er uns mitbringen könnte?
Nee. So, mit dem mal so ein Astra da.
Nö, aber also, es gibt ja jetzt Überlegungen, also wenn keiner kommt, bevor es verfällt. Ich weiß nicht, wie da jetzt weiter verfahren wird, aber ich hoffe, dass da irgendwelche lebensnahen und auch klugen Entscheidungen getroffen wird, was jetzt gemacht wird, wenn eben da nichts verändert
werden
kann.
Also hier 500 Meter von unserem Büro ist das Impfzentrum oder ein Impfzentrum in Berlin. Und ich kenne Mitarbeiter dieser Firma, die zusammen mit diversen, meistens von der Bild-Zeitung, Journalisten, abends, kurz vor Feierabend, da rumlungern und die Leute anbetteln, ob nicht die Impfdosen, die A, nicht genutzt werden, also die zu zerfallen drohen, ob die mal noch eben schnell in den Arm geschossen werden können.
Boah. Tja. Wo muss man sich da hinstellen?
An die Arena Berlin.
Da. Ah, ja, okay.
Nicht am Kotti betteln.
Ja.
Das kann zu Verwechslung führen.
Ja, fühlt sich geil an, aber es hat nicht den Effekt.
Ja, genau. Boah, dass die so rein geil reinkickt, das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe eine Meldung vor ein paar Wochen gelesen, die mich bis heute nicht loslässt. Und zwar geht es um Pop-Gigantin Adele. Und Adele, so wie ich das als nicht besonders Yellow Press erfahrener Mensch verstanden habe, lässt sich scheiden.
Ja.
Und da geht's um viel, viel Geld. Das ist das eine. Aber es geht dem dann bald Ex-Mann um einen ganz wichtigen Passus im Vertrag. Und zwar hat er sich gewünscht, und so kommt es jetzt auch in die Scheidungspapiere, dass im Grunde vieles passieren darf, was dann durch so eine Scheidung eben passiert. Aber er hat einen Wunsch, er möchte nicht, dass Adele über ihn ein Lied singt. Und deswegen steht in dem Vertrag, dass Adele bitte nicht über ihn singen möge. Und da habe ich mir vorgestellt, wie kacke ist es eigentlich, egal ob Mann, ob Frau, wenn du dich von einem Popstar trennst. Und wie kacke ist es, wenn dieser Popstar auch noch Adele ist, die im Grunde, wenn die dreimal ins Mikro rülpst, dann ist das ein Welthit. Dann ist das auf jedem verfickten iPhone, kannst du diesen Song. Du, es ist überall verfügbar, das ist Top Ten in jedem Land dieser Welt. Und wenn du jetzt, Schmitty, das Arschloch bist, das zu diesem Song führt, wenn da noch kommt so, ne, I never find someone with a small dick like you, und so, dann singst du so, du hast es nicht gebracht, du hast einen kleinen Pimmel, du bist scheiße, ich hasse dich. Und das hören dann so alle Leute und ja. In der Arena werden so die Feuerzeuge rausgeholt, weißt du? Und du bist aber der eine kleine Arsch, um den es geht.
Aber das ist auch für Adele ganz undankbar, weil natürlich singt sie in irgendeiner Form von großer Liebe, von gescheiterter Liebe. Das ist das Wesen auch von Popmusik. Und die muss ja jetzt immer, vielleicht lässt sie jetzt die Anwälte noch drauf gucken.
Aber, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen All by Myself und Wo bist du jetzt, Marie? Ne? Also, es gibt ja schon noch, also.
Ja, wenn, also, genau, es dürfen allein schon keinen Namen, keine Ahnung, wie der Typ jetzt hieß, aber dann geht's irgendwie so, ich hasse dich, Greg. Und er weiß dann ganz klar, ich bin's.
Ja.
Ich bin's. Nummer eins in Dubai, Nummer eins in USA. Weißt du, du bist der
Depp. Ja, aber vor allem die Fans werden jetzt auch immer spekulieren, ob er damit gemeint ist.
Ja,
egal gut. Wie, selbst wenn es nur stimmt, ein ganz neutrales Liebeslied
ist. Aber da muss man ja wirklich, also, da zum Beispiel, kommt es ja auch ein bisschen drauf an, wenn man jetzt also wie will denn da ein Richter jetzt sagen, in der künstlerischen Freiheit, auch in der Interpretation des Textes, stell mal vor, da ist dann so, Herr Grönemeyer, also da war nun ein Stuhl im Orbit, lese ich hier. Hier in diesem Vertrag steht, Sie dürfen nicht über Stühle und den Orbit singen. Nein, Moment, was war gemeint? Also weißt du, bleibt alles anders und so. Es ist doch verwirrend, also wenn du jetzt wirkliche Lyrik, Poesie dort aufschreibst, ja, dann ist es doch ganz schwer herauszufinden. Man darf halt nicht namentlich, sie darf jetzt zum Beispiel sich seine Privatadresse in den Text
genau,
einbauen.
Genau,
sie
sagen, hello, Greg, you were my husband, I mean you.
Klar, es können wir uns darauf einigen, dass Gloria nie ein Lied über mich schreibt.
Haben wir schon. Schon fertig. Ja, Wie sehr wir leuchten heißt es. Also, das ist auch lustig, ist eigentlich ein Lied, ist eigentlich witzig, Wie sehr wir leuchten ist natürlich jetzt, muss ich sagen, das kommt noch, das Lied über euch zwei Mäuse, aber das kriegt
kommen da Worte wie Visionär und so drin vor?
Ja, natürlich.
Und ich sehe zu euch auf?
Ich finde es eigentlich witzig, dass manchmal ist es ja so, dass bestimmte Songs dann nur, wenn so ein kleiner Teil nur genommen wird, anders verstanden werden, als sie irgendwie mal gemeint waren, ist ja egal ist, ne? So, ist ein, so, der eine hört so, der andere hört so und Marc hat mir das oft erzählt mit Songs von Wir sind Helden, also die dann zum Beispiel Müssen nur wollen, war dann so eine Motivationshymne.
Ach
und,
so.
Und so. Exakt das Gegenteil eigentlich gemeint, ja, aber wir müssen nur und war so, yeah, komm, macht's mal. Und so.
Wir können alles schaffen wie toll dressierte Affen. Genau, ja.
Also da hätte man auch drauf kommen können.
Ja,
dass das
ja aber so, und dann gibt es ein Lied, das heißt Wie sehr wir leuchten von Gloria und da geht's eigentlich, ist das so aus der Perspektive, wenn man sich das richtig daraufhin anhört, dann versteht man das auch eigentlich aus der Perspektive eines etwas zu übergriffigen Menschen, also vielleicht ein bisschen Stalking, so jemand, der jemanden sieht, der den eigentlich zu gut findet und sich so vorstellt, was man alles miteinander, wie man so wäre, wenn man zusammen wäre und eigentlich merkt man, das ist ziemlich einseitig und es hat eigentlich auch was Bedrohliches und das aber verpackt in dieses Idealisieren von demjenigen, von einer möglichen Freundschaft und so weiter. Und dieser Refrain, Wie sehr wir leuchten, klingt für sich gesehen einfach schön. Gehört zum zur Gesamtperformance dieses Lieds und war der Einlaufsong beim SPD-Wahlkampf von Martin Schulz.
Dumm gelaufen.
Naja, es ging so, also weil der Teil, der hat dann schon funktioniert und so, deswegen insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt das ganze Lied, hätte man jetzt nicht laufen lassen müssen.
Aber ist eine ähnliche Geschichte bei Sting, ne, bei diesem Song Every Move You Make, Every Smile You Take, I'll Be Watching You und man könnte es so verstehen, wenn man es so im Oldie-Radio hört, ach, ist er nett, da ist jemand für den anderen da, aber es ist auch ein Lied über einen Stalker, ne, der nicht loslässt und der völlig insane ist.
Wie heißt
ist, ne?
Die noch? Chumba Wamba.
Was ist das denn?
Ja, die ist Wie heißt das?
Haben die auch Text?
Ja,
Worum geht's da?
Also es ist wirklich ein ultimatives Sauflied, ja. Was so auf jedem Dorffest irgendwie läuft. Und es geht um Alkoholismus. Einfach um schwersten Alkoholismus.
Also das kann natürlich auch sein, dass wir wissen das alle nicht, ob die Kassierer uns auch eine Message rüberbringen wollten mit dem Song, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass das so eine Art erhobener Fingerzeig war. Oder oder was wollte uns Wölfi sagen mit dem Song Ich scheiße in den kopflosen Rumpf von Uwe Seeler.
Tja.
Ja, wahrscheinlich genau das. Ne?
Achso, wichtig ist für alle ZuhörerInnen, dass aus meinem Ausflug von Adele noch im Grunde moralisch, also dass da noch was unterm Strich bleibt, ja, weil ich wollte euch jetzt, liebe ZuhörerInnen, nochmal ganz direkt ansprechen. Passt echt auf, wenn ihr auf gigantische Popstars trefft und überlegt euch zweimal, ob ihr die heiraten wollt. Am Ende hast du viel Ärger.
Meinst du?
Ja. Also wenn jetzt Katy Perry auf mich zukäme, würde ich eher sagen, no, Katy Perry, I don't think so.
Würdest du sagen,
Better not.
Dein Orlando Bloom, der soll, dann hat er den Ärger dann.
Ja. Better not with me here. Ja. I have the shit then.
Ja. Wir waren ja wieder sehr dumm.
Moment.
Also gestern lief Late Night Berlin.
Stimmt, ja. Wir müssen mal sagen, es ist jetzt Mittwoch,
genau,
10 Uhr. Also
Mittwoch,
ne?
10 Uhr. Und wir haben es mal wieder versäumt, darauf hinzuweisen bei Late Night Berlin, dass am Freitag unsere absolute Lieblingssendung Duell um die Welt eine dritte Folge kommt. Also wir sind so schlecht, es ist wirklich so dumm. Wir haben eine eigene Sendung, die läuft an dem Freitag, ausnahmsweise an einem Freitag. Das erklärt Klaas gleich, warum und wie er das findet.
Weiß ich doch nicht, ich finde das okay.
Gegen Let's Dance laufen wir, ne?
Ja, und, ist das gut?
Ja, Let's Dance läuft ganz gut.
Ist das die Scheiße mit Jan Hofer?
Ja.
Und Kabel.
Jetzt machen wir aber keine Werbung für Let's Dance.
Nein, das will ich machen, ja.
Also der läuft.
Ich hasse, das kann ich jetzt einfach mal sagen. Ich sage auch, wenn ich was gut finde, aber ich hasse Let's Dance.
Warum?
Weil das langweilig ist. Weil da irgendwelche uralten Menschen da ihren Cha-Cha-Cha da hampeln da. Da ist doch langweilig. Also, oder findet ihr das nicht langweilig? Das ist doch mir doch egal, ob irgendeiner tanzen kann. Also, es ist doch egal, ob da einer da geübt hat, da wochenlang. Ich finde das so stinke langweilig, weil es ändert sich so. Das ist so, als würde ich denen so beim verzweifelten Versuch zuschauen, ein neues Hobby zu entwickeln. Also, das ist doch langweilig.
Also Schmidt und ich mögen Let's Dance, aber es tut ja jetzt nichts zur Sache. Warum? Das können wir nächste Woche erzählen, wenn wir nicht dagegen laufen, ne?
Ja, also ich mag es gar nicht so. Vor allem an diesem Freitag mag ich es überhaupt nicht.
Richtig so.
Denn da läuft eine neue, die letzte Folge der Staffel von Duell um die Welt.
Ja.
Ja. Und ich kann sagen, der Studiopart, auch vor allem der Studiopart, normal sind auch die Glanzlichter natürlich die Matzen, das ist hier auch wieder sehr, sehr spektakulär geraten, aber der Studiopart ist wahnsinnig witzig, weil, wenn du dich erinnerst daran...
Ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war, ich hab das vergessen.
Am Anfang ein Spiel, wo ein Edding eine Rolle gespielt hat.
Und
das prägt die ganze Sendung über und das ist wirklich die lustigsten Studioparts von den drei Duellfolgen ist in dieser Folge.
Sag, gib mir einen Hinweis, ohne dass du was wolltest. Ich hab's vergessen.
Also ihr müsst euch, da wird eine Wand zwischen euch hochgezogen und dann müsst ihr euch mit dem Edding Stellen im Gesicht markieren. Und ich sag mal, Joko ist da übers Ziel hinausgeschossen.
Also
und
man
so
kennt
fängt's
das,
an.
Also ich meine, das darf man sagen, oder? Man kennt das ja, wenn einer so betrunken einschläft, so mit 15, dann wird er angemalt. Ne? Dass derjenige das aber selber macht, das hat man nun noch nicht gesehen.
Und sag mal, Schmidti, du verkaufst das jetzt so als lustig, witzig, witzig, ne? Mhm. Aber bin ja befreundet auch mit dem Micky Beisenherz, ne? Und der hat da ja auch so eine Reise gemacht, ne? Mhm. Und sag mal so, der wenn man sich jetzt so mit dem auch per Skype und so unterhält, ne, der starrt sehr viel teilnahmslos in die Ecke. Ne?
Ja, also meinst du die letzte?
Der hat irgendwie, er sagt immer nur, ich habe Sachen gesehen, Jakob. Und dann hört immer der Satz auf. Was hat er denn da für Sachen gesehen?
Was habt
ihr mit meinem Mickey gemacht?
Ja. Sagen wir mal, wir hatten viele Verhandlungen mit dem Jugendschutz in letzter Zeit. Und die haben sich die
Matzen
auch öfter
warum?
Mal
warum? Ist es doch einfach nur ein Einspieler für eine launige Sendung?
Hör jetzt auf, darum zu
stehen. Hat man da mit dem Jugendschutz, was hat er da
kannst du aufhören,
am Hut mit?
Wir haben ihm einfach nur ein Angebot gemacht, dem Mickey, dass er an
was
einer,
hat es mit Fleisch
einer,
zu tun,
einer Kurzperformance teilnimmt.
Ja, ein Künstler.
Was hat es mit Fleisch zu tun?
Hör jetzt mal auf.
Nee, was hat es mit Haut zu tun?
Lecker.
Was hat es mit Würzen zu tun?
Das ist alles lecker.
Was Begriffspaar Haut, Würzen.
Mhm. Ja, dritte...
Haut, Mensch, Würzen.
Dritte Rätselwolke, lecker.
Ja, das kann man dann am Freitag...
Eine Schmuddelshow habt ihr produziert.
Ja, gut, haben wir gemacht. Nee, will ich auch nicht schönreden. Also da wird es jetzt nicht, also ich sag mal so, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwie jetzt auch gerade durch den Lockdown habe ich auch das Gefühl, ich habe mich intellektuell jetzt so ein bisschen vernachlässigt, das werden Sie am Freitag bei uns nicht mehr einholen.
Bist auch wieder doof, ich versuche das alles so auf die Studioaktionen so hinzuweisen und wie lustig das mit dem Edding war und du kommst mit dem Kannibalen.
Ich möchte auch mal sagen, dass wir, also gucken Sie sich das gerne an, ne? Aber... Wo sind wir eigentlich gelandet, dass wir hier 3 Tage vorher dafür Werbung machen, dass Joko sich mit dem Edding im Gesicht anmalt? Ich meine, was ist los mit dem Privatfernsehen? We love to entertain you.
Naja, wir haben auch andere Angebote in der Sendung, ne? Aber die hat ja auch Jakob gerade skizziert.
Es ist auch sehr witzig, muss man sagen.
Wir bleiben lieber beim Edding erstmal.
Es ist schon sehr witzig. Das kann man, aber es wirkt so ein bisschen unterspannt. Ja. In der Performance, dass das jetzt praktisch hier die große Samstagabendunterhaltung sein soll. Ne? das wirkt wie so eine Inszenierung von Christoph Schlingensief, dass da einer um 7:45 da sitzt mit dem Edding in der Hand und nicht mehr aufhört. Wirklich so, wie so eine anklagende, kritische Kunstperformance zum Thema Blackface.
Also, liebe HörerInnen, wenn ihr diesen Podcast relativ knapp nach dem erscheinet, heute Abend 20.15 Uhr ist es soweit, ProSieben, das Duell um die Welt.
Da schalte ich ein.
So ist es.
Ja.
So. Ich möchte noch eine Sache Schmitty fragen, weil ich musste an dich denken bei dieser Meldung.
Kann ich schon nach Hause?
Nee, noch nicht, das ist auch schnell abgehandelt. Schmitty, im Grunde ist es eine Meldung, die dir so ein bisschen als warnendes Beispiel dienen soll. Du bist ja großer Bergsteiger-Fan.
Jawohl,
ne?
Ja.
Du liebst ja die großen Berge.
Aber in der Theorie nur, ne?
Die ganz großen Kavenzmänner, die liegen dir ja am Herzen, ja. Ne? Und da gibt's jetzt so ein paar Leute, denen liegen die großen Kavenzmänner auch am Herzen. Und die haben jetzt einfach mal so gesagt, die waren auf dem Mount Everest.
Das habe ich gelesen.
Waren die aber gar nicht, ne?
Was?
Also da sind so ein paar Bärchen, die sind dann so durchs Dorf gelaufen und wie so, ja Mensch du, wir hier schon wieder auf dem Mount Everest gewesen. Und da haben die natürlich auch so Testfragen gestellt bekommen, ja und wie sieht's da aus? Ja, es weiß, Kreuz drauf, klassisch da gewesen, hier Hillary Step, eins rüber. Ach, das war schön. Oh, super Tag auf dem Mount Everest. Und dann kam raus, die waren da gar nicht drauf.
Die
haben gelogen.
Wo haben die gelogen?
Ja, scheißegal, die haben Hotel Cappuccino getrunken. Weiß der Teufel, waren im Wellnessbereich, waren aber nicht auf dem Mount Everest. Und was ist passiert? Da haben sich die Leute, die dort wohnen, wie nennt man die? Nepalesen?
Sherpas.
So, ja. Die haben sich an die alte Komödie Voll Normal erinnert und an das Spin-off Voll Normal auf Mallorca.
Ja.
Und jeder von uns weiß, und auch die Sherpas offenbar, das Ganze endet damit, dass Tom Gerhardt und Helmi Sözer, die da die beiden Hauptfiguren sind, am Ende Mallorca-Verbot kriegen und sogar Weltverbot. Das so endet das Ganze. Kriegen Mallorca-Verbot, Ballermann-Verbot. Und was haben die gesagt? Ey, da sind 2 Haiopais, die steigen hier auf Mount Everest und waren da gar nicht drauf, lügen uns hier an, lügen uns ins Gesicht, die kriegen Mount Everest-Verbot.
Nicht nur das, die dürfen keinen Berg in Nepal mehr besteigen.
Bergverbot.
Bergverbot. Nepalverbot.
Kavenzmann-Verbot.
Ich habe das auch gelesen und ich bin es auch wirklich so kurz durchgegangen. Da ist mir aber aufgefallen, selbst wenn ich jetzt behaupten würde, Leute, ihr wart alle auf Malle, auf Ibiza oder
Vorsicht.
So. Ich war auf dem Mount
Vorsicht.
Everest. Wenn ich das behaupten würde.
Würde.
Ja. würdet ihr mir das wahrscheinlich jetzt auch nicht so eins zu eins abnehmen.
Doch, ne? Doch. Dir traue ich schon einiges zu.
Ja, dass ich auf den 8000.
Du bist ein gefährlicher Typ, Schmidt. Dir traue
ja, ich würde, ich würde dir das zutrauen, weil du da unbedingt mal, also weil wenn du wirklich was willst, dann kannst du einem ganz schön auf den Nuss gehen. Ne?
Oh, ja, und, aber und, es gibt und, auch Grenzen.
Ne? Ich habe hab eine tolle Idee für ein Spiel, das möchte ich nächste Woche mit euch spielen. Nächste Woche stelle ich Behauptungen über Schmidti auf und wir beide, Klaas, entscheiden immer, ob wir ihm das zutrauen. Weißt du? Dann sage ich zum Beispiel, hat seinen Halbbruder ermordet. Und wir sagen, würden wir das zutrauen? Ja, würde ich ihm zutrauen.
Aber gibt es auch positive Sachen?
Nein. Das heißt, was kann Schmidt?
Was erlaube Smitty?
Was erlaube Smitty? Was erlaube Smitty? Heißt das
spielen
Ganze?
Wir hier, ja.
Und wir spielen
bereite dich vor.
Mein Schmidt
Woche.
Kann, hätte ich
gesagt.
Mein Schmidt kann. Mein Schmidt kann. Ja. Wir gucken mal. Also,
ja. Aber auch positiv. Auch mal ein, zwei freundliche Sachen.
Nee, Schmidti. Das lassen wir nur.
Es hat einer hat bei Twitter geschrieben, er ist so froh, dass er nicht bei Florida TV, er würde sich das Leben nehmen.
Bitte?
Wirklich, wenn er mich als Chef hätte, weil ich ja so ein negativer Typ wäre.
Mhm. Ja, das verstehe ich.
Und also, das kommt, weil ihr mich so framed, Leute.
Sicher.
Mhm, klar.
So. Wir sollen jetzt mal wieder arbeiten.
Ja, was müsst ihr denn heute noch machen? Erzählt doch mal ganz kurz.
Nein, das will keiner. Da ist einiges auf dem Zettel.
Kurz mal dein Maul halten, weil wir einmal, vielleicht, das ist nämlich schon interessant, wenn wir jetzt mal alle mal sagen, was wir jetzt so machen, damit man auch ein bisschen lebensnäher die ZuhörerInnen entlässt jetzt. Was wird konkret jetzt gemacht? Also, Jakob, was ist deine konkrete Aufgabe jetzt? Mittagessen gehört nicht dazu.
Am Dienstag kommt Ralf Möller zu Late Night Berlin. Da müssen wir überlegen, was wir noch mit dem alles machen wollen. Weil du willst das, was ich machen will, willst du nicht machen. Hast du schon gesagt. Ich will, dass Ralf Möller Sachen zerquetscht und du hast gesagt, der soll Sachen nicht zerquetschen. Und da stehen wir jetzt gewissermaßen bei null.
Weil du machst, nein, soll ich dir mal kurz...
Ich habe gesagt, nein. Ich ruf Klaas an und sage, Klaas, pass auf, ich habe einen Traum, ich will nicht viel, ich wünsche mir nicht viel, aber ich möchte, wenn Ralf Möller da ist, da kannst du das Gespräch mit ihm führen und er soll verschiedene Sachen, die ich deinen Stelle für mich zerquetschen.
Er ist bei mir schon abgeblitzt mit der Scheiße.
Nee, vor allen Dingen, weißt du, was es nämlich ist, was ich daran so gemein finde oder auch so ein bisschen, also eigentlich ist es so, dass er natürlich weiß, dass, also das ist, eigentlich ist es so eine Art Meta-Gag von ihm, wo ihm völlig egal ist, dass ihm die auf dem Weg zur tatsächlichen Aufzeichnung alle Meta-Ebenen verloren gehen wieder, ne? Sondern er findet das jetzt witzig, weil das praktisch er findet es kurios, die eine Sache zu machen, an die man sofort denkt. Und das wiederum ist bei ihm so eine Art Meta-Gag zu sagen, wir nehmen jetzt Ralf Möller, der zerquetscht Sachen.
Also weil ich ist würde ja,
weil,
gerne wissen,
weil ist es nicht, ich bin jetzt mal dran. Ja. So, da ist es ja nicht witzig, wenn der das dann machen würde, weil das wäre ja das, was man erwartet und so bla 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 bla. Bla. Aber eigentlich ist er einfach nur eine faule Sau. Der sagt, der hat ein Bild von Ralf Möller auf dem Schreibtisch stehen, auf seinem Desktop, hat er gegoogelt. Das ist seine einzige Aufgabe. Mhm. Das heißt, er googelt dieses Bild, verschränkt die Arme, guckt den an und denkt, was können wir mit dem machen? So, was geht schnell, was habe ich hier in 5 Minuten erledigt, was verkaufe ich dem Schmidt und Häufer Umlauf und dann gehe ich hier meine Suppe holen hier unten. Und dann guckt er das Bild ganz intensiv an von Ralf Möller und dann kommt ihm die Idee, er macht Sachen kaputt.
Hast du gedacht, das wäre Satire?
Nein.
Hast du irgendwann mal dir das irgendwie nix. So zurechtgelegt?
Kommt man auf so eine Scheißidee?
Ich will einfach, der hat riesige Prangen und ganz große Muskeln und ich will einfach sehen, wie der so eine Melone und die so in der Hand zerquetscht. Das kann auch nebenbei passieren. Dabei kann er sagen, Bürger Rumsch, ich spreche heute schon. Und da zerquetscht er aber eine Melone.
Warum?
Das will ich sehen.
Ja.
Ach, ihr habt von Fernsehen nur gar keine Ahnung. Ja, jedenfalls werde ich das mal und dann
mit
muss Mickey ich noch.
Beisen jetzt zusammen in Recklinghausen mal Kaffee trinken, dann kann er da vielleicht eine Cappuccino-Tasse zerdrücken in deiner Anwesenheit.
Ich begrüße ja häufig auch die Gäste, ich bringe einfach von zu Hause in so einen Beutel Sachen mit und dann sage ich, Ralf, würdest du für Instagram 2 Sachen für mich zerquetschen? Und sagt er, kein Problem, Jakob, mache ich dir, ist doch keine Sache.
So. Ja, aber will man das in der Sendung sehen?
Ich glaube schon, aber hier offenbar nicht.
Na gut, also deine Aufgabe wird sein, dass du dich jetzt gleich, so wie du da jetzt sitzt, so patzig.
Bin sauer, ja.
Ja, genau. Also mit verschränkten Armen wirst du wieder das Bild von Ralf Möller anstarren, bis dir die nächste grandiose Idee kommt.
Ja.
Ist das dein nächster Arbeitsschritt?
Ja.
Okay, gut. So. Und du, Mr. Burns, was machen wir heute?
Ich gehe jetzt da gleich runter, gucke, ob mein E-Bike noch da steht oder ob es geklaut wurde. Das ist,
gehst du kontrollieren?
Gehe ich kontrollieren. Dann gehe ich bei Jakob
Streife
vorbei
laufen
und sage irgendwie mal, ist scheiß Idee mit dem Ralf Möller. Dann habe ich mit einer befreundeten Firma einen langen Call, wo wir quasi ähnlich wie mit Ralf Möller gebrainstormt wird da ein bisschen gebrainstormt für sogenannte Zukunftsprojekte. Und danach habe ich noch irgendeine Scheiße, aber warte mal, ich glaube, das ist irgendwas mit Joko. Sekunde.
Nee, das kann nicht sein, weil ich habe irgendwas mit Joko.
Ah nee, da steht Florida Grafik. Ja, wir suchen gute Grafiker. Wir suchen jemanden, der irgendwie so ein bisschen uns aushilft in unserem Grafikdepartment. Ja. Kann man sich jetzt noch schnell bewerben? Ja. Darum wird's gehen.
Ja, also wenn ihr selber ein sehr guter Grafiker, aber bitte, ich meine es jetzt nicht persönlich, wenn ihr selber von euch wisst, in eurer ganz ehrlich zu euch selber seid, in eurer Selbstwahrnehmung, ihr seid ein mittelmäßiger Grafiker oder sogar ein Scheißgrafiker, bitte nicht den ganzen Schrott jetzt schicken.
Auch nicht sondern Leute, die sagen, wirklich? Die so aufwachen und das jetzt hören, sagen, ich könnte Grafiker sein. Nein, du musst schon ein Grafiker oder Grafikerin gewesen sein.
Auch sehr beliebt. Eigentlich bin ich Lehrer.
Ja, ja.
Aber ich traue mir das zu, weil ich habe ganz viel Engagement.
Also wir wollen nicht Leute, die sich das zutrauen, sondern wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid bereits enorm gute Grafiker und es haben euch auch 5 Leute, die sich nicht kennen.
Und nicht in der Familie sind,
ja. haben euch bestätigt, dass ihr sehr gute Grafiker seid. Dann kommt gerne zu uns, dann werdet ihr mit offenen Armen empfangen.
Ja.
Und dann könnt ihr hier mitmachen.
Motion Designer, ne? After Effects sollte man aus dem FF können. Dann kann man
Paint.
Ja, bitte.
Die ganzen schwierigen Wörter, die Schmidt gerade gesagt hat, das müsst ihr können.
Ja, genau.
Ja.
Okay, gut.
Ja. Abgenommen, was machst denn du jetzt? Das ist interessant.
Stimmt.
Moment, ich hole noch Musik.
Wie, nee, keine Musik, es ist nicht so.
Was machst du denn?
Ja, was machst du denn?
Wie spät ist es denn jetzt? Jetzt haben wir 11.
Ja.
Jetzt muss ich gleich los. Ich muss ein bisschen rumtelefonieren.
Mhm.
So dies und das besprechen muss ich noch. Da muss ich noch tatsächlich 2 Mails schreiben, habe ich mir schon vorgenommen, die ich so lange vor mir her schreibe. Und dann treffe ich mich mit Joko Winterscheid.
Ach so.
Und dann muss ich irgendwas, weiß ich aber noch nicht, muss ich
irgendwas von Herrn ProSieben machen.
Ne? Muss ich was für Joko Klaas gegen ProSieben drehen. Und weiß ich nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, dass wir irgendwie noch vorher getestet werden auf Corona.
Mhm.
Also, weiß ich, vielleicht hat das was mit, vielleicht muss ich Joko anlecken, um zu zeigen, dass er mir gehört. Macht man ja so, ne? Sachen anlenken, damit man die reserviert für sich.
Tja.
Gut. Jetzt würde ich gerne, dass wir noch so ein witziges Geräusch einspielen. Das jetzt hier auch noch zum Schluss so einen kleinen Lacher.
Aber wir haben schon ein witziges Geräusch, was sich so über den Podcast verteilt. Das ist ja das witzige Geräusch von Thomas quietschen im Stuhl. Vielleicht können wir das nochmal. Das ist ein witziges Geräusch. Das haben die ZuhörerInnen schon oft gedacht. Mensch, das ist ja zum Totlachen.
Ja.
So.
Und Podcast-HörerInnen lieben es, wenn Geräusche außerhalb der Sprache entstehen.
Dein das lieben die. Da, wirklich, ich noch nie so viele anklagende Mails gekriegt, wie
als du
deinen scheiß Christstollen da probiert hast.
Mittlerweile die Vögel zwitschern. Sag mal, was packst du denn hier aus? Das ist ja, wie nachtragen kann ein Mensch deinen Christstollen?
Leute,
es ist Sommer. Es ist mittlerweile Sommer draußen.
Seit Januar nichts mehr gegessen.
Ja. So, alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube so.
Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
Postes. Genau. Okay. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.